Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und den Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen auf den Predigttext hören. Er steht im 5. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete auf der anderen Seite des Jordan, in der Wüste, in der Arava, gegenüber von Suf, zwischen Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und die Sahab. 11 Tagereisen sind es vom Horeb auf dem Weg zum Bergland Seir bis Kadesh Barnea. Und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats, dass Mose zu den Kindern Israels redete, und zwar alles so, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Nachdem er Sihon, den König der Amoriter, der in Hesbon wohnte, geschlagen hatte, dazu Og, den König von Baschan, der in Astaroth und in Edrei wohnte, auf der anderen Seite des Jordan, im Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen und sprach. Das 5. Buch Mose, mit dem wir auch heute eine neue Predigtreihe beginnen wollen, das besteht hauptsächlich aus Reden, aus Predigten von Mose, die er in der Moab-Ebene, also gegenüber von Jericho, kurz vor seinem Tod zum Volk gehalten hat. Gott hat der Mose gesagt, du wirst jetzt sterben, geh auf diesen Berg zum Sterben, aber vorher sollte Mose eben noch diese Reden verkünden. Und ich habe das Wörtchen hauptsächlich verwendet, es sind hauptsächlich seine Reden, weil später noch ein Editor, vielleicht war es Josua, vielleicht war es ein Priester, diese einzelnen Reden zusammengefügt hat und mit Anmerkungen verbunden und dann eben auch den Bericht über Moses Tod angefügt hat. Aber es bleibt dabei, Mose ist die Autorität hinter dem 5. Buch Mose. Er hielt diese Reden, um das Volk auf das Leben im Land vorzubereiten, um es an ihre Vergangenheit, vor allem an die Gebote Gottes und die Strafe für den Bruch derselben zu erinnern. Aber nicht nur das, vor allem auch, um sie an Gottes Verheißung, an seine Gnade zu erinnern, von der sie abhängig sind und bleiben. Das war den Israeliten klar in der Wüste, dass sie abhängig sind von Gott. Jeden Tag brauchten sie das Manna, jeden Tag die Wachteln. Sie lebten direkt aus der Hand Gottes, und jetzt macht Mose deutlich, auch wenn ihr dann in dem Land seid, wo Milch und Honig fließt, wo ihr alles reichlich um euch habt, auch dann seid ihr noch von Gott abhängig. Nun, oftmals wird dieses Buch nicht so sehr beachtet, selten gelesen und vielleicht noch seltener gepredigt. Es wirkt auf den ersten Blick wie eine Aneinanderreihung von Geboten, meistens sogar Gebote, die wir schon aus dem 2. und 3. Buch Mose kennen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, die 5 Bücher Mose durchgelesen, und dann kommt man zum 5. Buch Mose und es beginnt mit Geschichten, die man schon kennt, und dann kommen Gebote, die man schon kennt. Und das wird im lateinischen Namen des Buches auch deutlich, den kennt ihr vielleicht, Deuteronomium, das heißt übersetzt das zweite Gebot oder die Wiederholung des Gesetzes. Und wenn man das hört, nachdem man sich durchgekämpft hat durch die ersten 3 Bücher, was macht man da? Man schlägt großzügig ein paar Seiten weiter und geht dann dort mit Josua weiter, wo es wieder spannend ist. Nun, ich hoffe, dass ihr alle durch die nun beginnende Predigtreihe einen anderen Blick auf und einen tieferen Blick in das 5. Buch Mose bekommt. Das 5. Buch Mose ist eines der wichtigsten Bücher im Alten Testament. Es schließt die 5 Bücher Mose ab, als 5. Buch, und es bildet das Hauptbuch des Gesetzes. Wenn im Alten Testament dann von dem Buch des Gesetzes die Rede ist, wird meistens nur direkt auf das 5. Buch Mose angespielt. Wir können sogar so weit gehen, zu sagen, dass das 5. Buch Mose einen Maßstab für Kanonizität festlegt. Denn wenn es das Grundbuch, das Hauptbuch für das Alte Testament ist, so ist es natürlich auch die Grundlage für das Neue Testament. Ja, die Frage, warum gehören die einzelnen biblischen Bücher überhaupt in die Bibel? Wer legt das fest? Und wir antworten natürlich, ja, nun, es sind die von Gott inspirierten Bücher in der Bibel, klar. Nur die. Aber woran machen wir fest, dass die Bücher von Gott inspiriert sind? Viele Bücher, auch von damals, die kamen eben nicht in die Bibel hinein. Gott gibt uns diesen Maßstab für Kanonizität, das heißt also dafür, dass wir wissen, dieses Buch gehört zur Bibel, es ist von ihm inspiriert. Er gibt uns diesen Maßstab, und zwar in seinem Buch, in seinem Wort. Und eine gewisse Grundlage für diesen Maßstab finden wir im 5. Buch Mose. In diesem Buch wird uns der ganze heilsgeschichtliche Rahmen abgesteckt. Ja, dieses Buch ist nicht nur der Bundesschluss im Alten Bund, sondern es geht eben vom Alten bis zum Neuen Bund, bis zu Christus. Der ganze Rahmen finden wir schon in diesem Buch. Und alle grundlegenden Themen der Bibel werden im 5. Buch Mose angerissen. Es wird nicht alles ausführlich behandelt, es wird alles angerissen. Und schon die einleitenden Verse, die wir heute gehört haben, geben uns entscheidende Hinweise auch auf diesen Maßstab. Und weil es eine einleitende Predigt ist, werden wir auch schon einige Blicke in die anderen Teile dieses Buches heute werfen. Und ich bitte euch, jetzt nicht abzuschalten, weil das alles, was ich bisher gesagt habe und ich angekündigt habe, so nach blanker Theorie klingt. Es wird auch praktisch. Also versucht euch zu konzentrieren und mit mir zusammen in dieses Buch einzutauchen. Die ersten zwei Worte in diesem Buch sind schon entscheidend. Sie sind zugleich der hebräische Name für das Buch. In der hebräischen Bibel ist es immer so, dass das erste Wort oder die ersten zwei, drei Wörter den Namen für das Buch bilden. Was wir 5. Buch Mose nennen, das nennen die Hebräer wie? Was steht da am Anfang? Was haben wir gelesen? Dies sind die Worte. Da steht also Hadebarim. Dies sind die Worte. Wir wollen uns nun in dieser ersten einleitenden Predigt gemeinsam anschauen, was das für Worte sind. Und der erste Punkt, dies sind Gottes Worte an Gottes Volk. Wir kennen ja die Geschichte. Gott hat das Volk Israel aus Ägypten errettet, aber er hat es nicht nur von der Sklaverei errettet, sondern auch für etwas beziehungsweise für jemanden errettet, nämlich für sich. Es sollte sein Volk sein und er wollte ihr Gott sein. Und um diese Beziehung ging es dann im Bundesschluss am Sinai, oder wie es hier genannt wird, der Horeb. Und auch in der Bundeserneuerung in der Ebene Moab, wo wir uns jetzt befinden. 40 Jahre nach dem Bundesschluss am Horeb. Und es sind nicht Moses Worte, die er hier dem Volk weitergibt, so seine wohlgemeinten Ratschläge am Ende seines Lebens. Es sind Worte, die ihm Gott geboten hat, dem Volk zu verkünden. Es sind die Worte, die die Grundlage dieser Bundeserneuerung bilden. Wir lesen das in Vers 3. Mose redete zu den Kindern Israels und zwar alles so, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Gott gab dem Volk sein Gesetz und, wie wir dann noch im Vers 5 hören, die Auslegung des Gesetzes durch Mose, um es zu seinem Volk zu machen. Von der Aufteilung her ist das dann gut nachzuvollziehen. Wir haben diese Einleitung, diesen historischen Bericht, dann kommen die 10 Gebote, so das Kerngesetz. Dann werden die 10 Gebote nochmal zusammengefasst mit diesem einen Gesetz, du sollst Gott lieben. Und dann kommt der große Gesetzesblock im hinteren Teil des Buches, Kapitel für Kapitel, alles kleine Gesetze. Und das ist so zu verstehen wie eine Auslegung der 10 Gebote. Die 10 Gebote zusammengefasst in einem, liebe Gott. Und wie heißt das, wie wirkt sich das jetzt im Leben ganz konkret aus? Und dann kommen die vielen Gebote. Also Gott gab dem Volk das Gesetz, damit sie wissen konnten, wie Gott war und wie sie ihm entsprechend leben sollten. Das Volk sollte die Lebensweise der Ägypter ablegen, von der sie ja jetzt jahrhundertelang geprägt waren in Ägypten. Und sie sollten auf keinen Fall die Lebensweise der kanaanitischen Völker annehmen in dem Land, wo sie jetzt leben sollten. Ihre Lebensweise sollte von Gott geprägt werden. Und das geschah, indem Gott sein Wort dem Volk gab und das Volk natürlich das Wort befolgte. Nun, wir gehören auch zum Volk Gottes und dieses Wort ist darum auch an uns gerichtet. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Dies sind Gottes autoritative Worte. Das ist heute mein letzter Punkt, dieser zweite Punkt. Danach kommen noch ein paar kurze. Was meine ich damit? Gottes Wort, im Besonderen sein Gesetz, gibt den ultimativen Maßstab für Gut und Böse vor. Nun, wenn wir uns heute mal fragen und umschauen, wo liegt denn heute tatsächlich der Maßstab für Gut und Böse? Der bestimmte Maßstab unserer Moral, unseres Denkens von Gut und Böse, ist schon längst nicht mehr, hat schon längst nicht mehr mit dem Wort Gottes zu tun. Es sind auch nicht mehr die herkömmlichen Tugenden und Werte, die vielleicht noch christlich geprägt waren, sondern jeder Mensch ist sich selbst der bestimmende Maßstab geworden. David F. Wells hat ein Buch zu dieser Problematik geschrieben und er schreibt, unser Sinn, dass Selbstbefriedigung oder man könnte vielleicht auch sagen Selbsterfüllung ein Recht ist, steht im Herzen dieser moralischen Verschiebung, diese Verschiebung von Gott zu uns. Die innere Ethik unseres Selbst, also was ist wichtig für mich, wurde zum Mittel, mit welchem alle äußeren Standards, alle äußeren Instanzen, alle äußeren Erwartungen bestimmt werden. Nun, wenn wir uns das jetzt mal praktisch vorstellen, dass jeder Mensch selbst bestimmt, was ist gut für ihn und was ist richtig und falsch und was ist gut und böse, was bewirkt das dann in der Gesellschaft? Ein Zusammenleben ist eigentlich nicht mehr möglich. Vielleicht noch im Fußballverein, wo wirklich alle ganz genau dasselbe wollen, aber auch da kann es ganz schnell Krach geben. Ein Zusammenleben ist nicht mehr möglich, es wird zumindest äußerst erschwert. Gott selbst und sein Wort wurden verworfen und damit die Grundlage, die die Freiheit des Einzelnen und das Zusammenleben in der Gemeinschaft überhaupt ermöglicht. Somit ist der Mensch immer hin und her gerissen und die Gesellschaft zwischen dem Chaos, jeder macht, was er will, und sozusagen den Determinismus, alles wird von oben, den Totalitarismus bestimmt. Und tatsächlich, das passiert dann. Diese grenzenlose Freiheit, die der Mensch hat oder fordert oder denkt zu haben, führt gleichzeitig zu immer mehr staatlichen Regelungen und Gesetzen. Das kennen wir in Deutschland sehr gut. Dinge, die früher durch einen gewissen und gemeinsamen moralischen Maßstab für alle Normalen anerkannt waren, die müssen nun durch den Staat genauestens geregelt und festgelegt werden. Wells schreibt, fasst das so zusammen, das Gesetz muss das tun, was der Charakter preisgegeben hat. Und wir können fortführen und erweitern, was die Kirchen, was viele Kirchen eben auch preisgegeben haben. Ich brauche nicht die Kirche und erst recht nicht den Staat oder sonst wen, um mir sagen zu lassen, wie ich mein Leben leben soll. Ich entscheide. Und gleichzeitig sagt der Mensch, und der Staat, der soll gefälligst für Ordnung sorgen, sodass ich meinen persönlichen Frieden und meinen Wohlstand auch behalten kann. Praktisch wird es dann heute so gehandhabt, dass alles, was nicht illegal ist, also was vom Gesetz eben nicht verboten ist, das ist dann auch moralisch zumindest möglich. Der Staat ist förmlich gezwungen, immer mehr einzugreifen. Aber wer bestimmt nun darüber, welche Bestimmungen der Staat festlegen soll? Wir sagen, die Mehrheit, oder? Aber was ist dann mit den Minderheiten? Nun, dann sagen wir ja gut, dann müssen wir die Minderheiten auch bedenken, was wir heute sehr oft machen. Kleinste Minderheiten haben größte Rechte. Aber was ist dann mit der Mehrheit? Ja, wir haben exklusive Gruppierungen, Lobbygruppen, Technokraten, die dann den Kurs angeben und die große Mehrheit? Wir leben in einem moralischen Vakuum. Es gibt keinen festen Maßstab, keine Wahrheit mehr. Immer wieder neu, je nach Situation, muss über Gut und Böse, richtig und falsch entschieden werden. Das ist unser Zustand heute. Ihr kennt das vielleicht, früher war das mal so, heute müssen wir das wieder ganz neu betrachten und einordnen. So wird natürlich auch mit der Bibel verfahren. Früher hat man das wohl so gedeutet, heute müssen wir das alles ganz anders verstehen. Die Botschaft der Bibel, die Botschaft besonders des fünften Buches Mose, lautet genau gegenteilig. Es gibt einen feststehenden, absoluten Maßstab für Gut und Böse, nämlich Gott selbst. Und Gott hat uns sein Wesen und damit den Maßstab für unsere Moral in seinem Gesetz kundgetan. Und anhand dieses unverrückbaren Maßstabes wird Gott die Experten, die Regierungen, die Lobbygruppen und jeden einzelnen Menschen richten. Gott wird nicht kommen und sagen, okay, jetzt schaue ich mir mal an, wie so dein eigener Lebensmaßstab war, was du so für Interessen und für gut und böse hielt, sondern gucke ich mal, wie ich jetzt anhand deines eigenen Maßstabs dich richte. Es wird schon schwer genug, aber das ziehe ich durch. Nein, Gott kommt und sagt, mein Maßstab gilt für alle. Und darum ist dieser göttliche Maßstab, diese Worte, dieses Gesetz so wichtig für uns, weil es nicht einfach nur um wahr und falsch oder gut und böse geht, sondern letztendlich um Schuld oder Unschuld. Schuld vor Gott und damit auch Gottes Zorn und Gericht über den Menschen. Nun, so wenig wie der moderne Mensch noch ein allgemeines moralisches Bewusstsein hat, hat er auch ein Bewusstsein für Schuld. Das ist natürlich der nächste Punkt. Wenn es keinen festen Maßstab für Gut und Böse gibt, dann gibt es natürlich auch keine Schuld mehr. Es bleibt nur noch Scham, die ein Mensch spürt. Aber es ist kaum oder keine Scham mehr dafür, dass man Gottes Anspruch nicht entspricht, sondern eher, dass man den Erwartungen der anderen Menschen nicht entspricht. Das kennt ihr wahrscheinlich aus eurem Leben. Ja? Man schämt sich, weil man eben nicht den Erwartungen entspricht. Oder vielleicht auch vor sich selbst, weil man nicht seinen eigenen Erwartungen entspricht. Schuld ist kein richtiges Problem mehr. Aber der Mensch leidet unter dem bedrückenden Schamgefühl. Sicherlich spielt hier unser Gewissen auch eine große Rolle, das durch die Sünde zwar verdorben ist, aber im Normalfall bei groben Sünden noch anschlägt. Aber der Unterschied ist letztendlich dann von der Sache her gar nicht mehr so groß zwischen dem Jungen, der sagt, ich schäme mich vor den anderen Jungs, weil ich nicht die Markenklamotten trage, die haben, sondern alte Klamotten von meinem großen Bruder tragen muss. Zu der Frau, die sagt, ich habe so eine schreckliche Scham verspürt, als ich damals mein Kind abgetrieben habe. Der Unterschied ist nicht mehr so groß. Es geht nicht um Schuld, es geht um das Gefühl der Scham. Schuld wird zu Scham und Scham wird zu einem bloßen Gefühl. Und jetzt kommen wir zur Lösung des ganzen Problems. Was mache ich mit dem Gefühl, was mir nicht gefällt? Was macht man heutzutage damit? Man geht zum Psychologen und lässt es wegtherapieren. Das ist ja nur ein Gefühl. Das kann therapiert werden. Die Lösung der inneren Probleme, ja, der äußeren Probleme, das ist klar, das muss der Staat regeln, dass ich hier meine Freiheit habe. Aber die inneren Probleme, die werden so gelöst, dass sie dann wegtherapiert werden. Durch Psychotherapie. Das Anliegen vieler Menschen, ob sie nun zum christlichen Seelsorger oder zum Psychologen gehen, lautet darum, was kann ich tun, dass ich mich besser fühle, dass es mir besser geht. Oder eben auch tu was, dass ich mich besser fühle. Aber die Frage eines Menschen, der von Gottes Wort im Herzen getroffen wurde, lautet, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Frage Luthers. Schuld schreit nach Vergebung. Scham nach Akzeptanz, nach Selbstannahme. Und die Psychotherapie sagt dann eben oftmals, dein Problem ist nicht, wie du bist oder was du getan hast, sondern wie du dich deswegen fühlst. Welche menschengemachten Dogmen unsere Gesellschaft und unser Denken auch immer prägen. Und sei es das Dogma, dass es kein Dogma, keine feste Wahrheit geben darf. Die Botschaft des Buches des Gesetzes Gottes, die Botschaft des fünften Buches Mose ist wie ein Hammerschlag, den keiner ausweichen kann. Oder wie ein Fels, den keiner verschieben kann und den auch keiner aufweichen kann. Dies sind die Worte, und zwar die autoritativen Worte Gottes. Am Ende dieser Einleitung, wo der Rückblick gehalten wird des fünften Buches Mose, bevor es jetzt um die 10 Gebote geht, könnt ihr damit aufschlagen, wer eine Bibel hat, 5. Mose 4, Vers 1, was schreibt dort Gott? Was lässt er seinem Volk sagen? Und nun, 5. Mose 4, Vers 1. Und nun, Israel, höre auf die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die ich euch heute zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, euer Gott, der Gott eurer Väter gibt. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete. Und ihr sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Wir finden diese Verse so in etwa zitiert nochmal ganz am Ende der Bibel, in dem letzten Kapitel der Bibel, in der Offenbarung. Das kommt nicht von ungefähr. Gott hat den Menschen durch sein Gesetz und darüber hinaus durch die ganze Bibel einen klaren, autoritativen Maßstab für Gut und Böse, für richtig und falsch gegeben. Und hier geht es eben nicht um gut oder schlecht fühlen, sondern hier geht es um Fluch oder Segen, Leben oder Tod. 5. Mose Kapitel 30, Vers 16, könnt ihr auch mit aufschlagen. 30, Vers 16. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Fluch und Segen vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst. Gut, wie lautet die Botschaft an uns? Was ist die Anwendung aus diesem Punkt? Dass dies Gottes autoritative Worte sind. Nun, na klar, das ist auch der Maßstab für unser Leben. Aber darüber hinaus, die erste Anwendung. Wir müssen uns prüfen, wie sehr wir von der Welt um uns herum schon geprägt werden. Wie sehr machen auch wir Gut und Böse, richtig und falsch, Wahrheit oder Lüge von unserem Gefühl oder unserer Erfahrung oder vielleicht von weltlichen Gesetzen oder von der Nützlichkeit abhängig. Wie oft entscheiden wir, ob wir was tun oder nicht, ob es der Gesetzgeber verbietet oder nicht? Und nicht und schauen und lassen den Maßstab Gottes sozusagen links liegen. Wir müssen uns prüfen anhand dieses Wortes. Und die zweite Anwendung. Unser Auftrag ist es heute mehr denn je Gottes Gesetz, Gottes Maßstab für Moral, in dieser gesetzlosen und gleichzeitig gesetzüberhäuften Zeit zu verkünden. Das, was heute selbst von vielen Kirchen vernachlässigt wird. Ja, es wird von Gottes Liebe geredet, von Vergebung, von Annahme. Ich war jetzt letzten Sonntag bei der Konfirmation, beim Konfirmationsgottesdienst von meinem Patenkind in Stralsund. Der ganze Gottesdienst war pure Annahme. Und deshalb immer wieder, Leute, glaubt's doch einfach. Aber es wurde einfach nicht gesagt, warum und was man glauben sollte und warum es so wichtig war. Versteht ihr, Gottes Liebe zu verkünden ist wichtig, das ist gut. Aber das reicht nicht aus. Und jetzt fragen wir uns vielleicht, ja, wie kann ich denn heute, dort wo ich lebe, in meinem Umfeld Zeugnis geben von Gottes Moral? Vielleicht darüber hinaus, dass ich versuche, selber moralisch zu leben. Dass ich versuche, Jesus nachzufolgen. Soll ich mich als Moralapostel auf die Straße stellen und den Leuten sagen, was hier alles falsch läuft? Nun, ich denke, in einer Zeit der Beliebigkeit und Belanglosigkeit haben wir ständig Gelegenheit, in unseren Gesprächen, in den Kontakten, die wir so haben, darauf hinzuweisen, dass es einen verbindlichen Maßstab, dass es ein klares Gut und Böse gibt. Ihr kennt doch diese Floskeln, diese Sprüche. Ja, das muss ja jeder für sich wissen. Und das muss doch jeder für sich entscheiden. Und das ist doch Privatsache. Und Hauptsache, der macht seinen Job. Und so weiter und so weiter. Wir leben in dieser Welt, alle sind so. Vielleicht sind wir selbst schon beeinflusst. Und dass wir dann dort reagieren und sagen, nee, das ist eigentlich nicht egal. Und es gibt einen festen Maßstab. nicht pharisäerhaft, sondern demütig, für auch unsere eigene Schuld bekennen, aber eben trotzdem auch mutig, aus Liebe zu den Verlorenen und aus Liebe zu Gott und seinem Wort. Gottes Worte, sein Gesetz ist autoritativ. Der Mensch soll danach leben. Aber auch wenn der Mensch es nicht tut, Gott tut es. Gott erfüllt sein Wort. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Und wie versprochen sind die weiteren Punkte jetzt etwas kürzer. Und zwar lautet dieser Punkt, dies sind Gottes verlässliche Worte. Im gesamten fünften Buch Mose werden immer wieder die Konsequenzen von Gehorsam und Ungehorsam zum Gesetz Gottes angesprochen. Ja, tut das und das, damit ihr lebt. Und ganz am Ende haben wir mehrere Kapitel, wo ausführlich über die Folgen von Gehorsam und Ungehorsam, nämlich über Segen und Fluch gesprochen wird. Aber schon in den ersten Versen macht Gott uns fast beiläufig, aber wenn man dann mal genauer hinsieht, sehr drastisch deutlich, dass das alles keine leeren Versprechen oder auch bedeutungslose Ermahnungen sind, so wohlgemeinte Ratschläge Gottes. Ja, nach dem Motto, Gott hat seinen festen Maßstab, ist ja schön für ihn, aber was geht das mich an? Nein, jedes seiner Worte wird Gott erfüllen. Und darum geht mich jedes seiner Worte an. Schauen wir nochmal in die ersten Verse. Wir finden da ja in diesen Versen viele geografische Angaben. Keine Angst, ich möchte jetzt nicht mit euch durchgehen, wo hier was war, aber so viel wird deutlich. Wir können uns ungefähr vorstellen, wo das Volk Israel war. Sie sind, und woher sie gekommen sind. Sie sind vom Horeb, vom Gebirge Sinai gekommen. Und sie waren jetzt noch nicht im verheißenen Land. Sie waren noch Jericho gegenüber auf der anderen Jordanseite. Also sehr viele geografische Angaben. Und dann haben wir noch zwei Zeitangaben, zeitliche Angaben. Nämlich einmal, dass die Strecke zwischen ihrem Ausgangspunkt am Horeb und dem Ort, wo sie jetzt sind, also dem Punkt, wo der Bund zuerst geschlossen wurde, und dem Punkt jetzt in der Moab-Ebene, wo sie den Bund erneuern, um in das Land zu ziehen, diese Wegstrecke braucht 11 Tagesreisen. Und das ist tatsächlich so, das haben Leute in unserer heutigen Zeit ausprobiert, da brauchst du 11 Tage. Und dann die zweite Zeitangabe, direkt im Vers danach. Vers 2 war das mit 11 Tagen, Vers 3. Und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am ersten Tag des Monats, dass Mose zu den Kindern Israels redete, und zwar alles so, wie es der Herr ihm geboten hatte. Nun, wir kennen die Geschichte Israels, warum das Volk 40 Jahre und eben nicht 11 Tage brauchte. Mose wird diese Geschichte gleich nochmal in den ersten Kapiteln in Erinnerung rufen. Und dann wird er dieses Gerichtswort nochmal wiederholen. Lest mal mit, Kapitel 1, Vers 34. Als aber der Herr das Geschrei eurer Worte hörte, dass sie eben nicht ins Land hineinziehen wollten, dass sie Angst hatten, dass sie nicht auf Gott vertrauten, da wurde er zornig und schwor und sprach, keiner von den Männern dieser Generation soll das gute Land sehen, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Nur Ausnahme zwei. Zwei Männer, Josua und Kaleb, durften hinein, noch nicht mal Mose und Aaron. Und an diesem Punkt, wo Mose ihnen nun dieses Wort Gottes erneut sagt, wusste das Volk hundertprozentig, Gott hält sein Wort. Denn sie waren tatsächlich 40 Jahre in der Wüste. Und diese Generation ist tatsächlich komplett gestorben. Hunderttausende, eine ganze Generation. Sie wussten, Gott erfüllt sein Heilswort, er hat sie nach dem Wort der Väter an die Väter aus Ägypten gerettet, und sie wussten, Gott erfüllt auch sein Gerichtswort. Was für ein Ansporn für das Volk damals, für uns heute, Gottes Worte ernst zu nehmen und ihnen gehorsam zu sein, sei es wegen dem Segen oder wegen dem Fluch. Und doch hören wir auf die nächste Botschaft dieses Buches, Punkt 4. Dies sind Gottes unerfüllbare Worte. Der Ansporn ist groß, aber was Gott mit diesen Worten auch sagt, ist von vornherein, sie sind unerfüllbar. Es gibt nämlich noch zwei weitere Berichte, an denen uns über das Versagen des Volkes berichtet wird. Es ist eine gewisse Einteilung in diesem Buch. Wenn man das Buch so liest und liest ständig nur Gebote, Gebote, Gesetze, Gesetze, dann kriegt man das vielleicht gar nicht so mit. Also am Anfang, gleich damit beginnt das Buch, geht es darum, wie sie sich geweigert hatten, in das Land zu ziehen, es einzunehmen. Sie hatten kein Vertrauen in Gottes Hilfe und Macht. Dann in der Mitte des Buches wird noch einmal vom Versagen am Sinai, ja, vom goldenen Kalb berichtet. Kapitel 9 und 10. Also wir haben sozusagen zweimal den Rückblick auf das Versagen in der Vergangenheit. Doch am Ende des Buches, in Kapitel 31 ab Vers 14, spricht Gott dann auch noch vom zukünftigen Versagen. Trotz des Gesetzes und trotz dessen, dass Gott nach seinem Versprechen das Volk in das Land geführt hat, ihm das Land geschenkt hat, und trotz seiner Langmut und Hilfe wird sich das Volk wiederum von Gott abwenden und den Bund aufs Schlimmste brechen. Also der Beginn des Buches, ihr konntet es bisher nicht halten, das Gesetz. Und das Ende des Buches, und ihr werdet es in Zukunft nicht halten können. Der Grund dafür ist ihr halsstarriges Wesen, ihre Sünde, ihre Sündigkeit. Und das Bild, was Mose hier verwendet, ist, dass sie ein unbeschnittenes Herz haben. Ja? Das Herz ist voller Sünde. Das bedeutet, wir sind, oder das Volk, sie sind in ihrem tiefsten Wesen nicht in der Lage, ja noch nicht einmal gewillt, Gottes Wort zu folgen. Ihre Sünde, ihr sündiges Wesen hält sie davon ab. Also das Gesetz, so gut und so göttlich es ist, es wird dem Volk nicht helfen, gehorsam zu leben und den Segen zu erlangen, weil es dem Menschen nur sagen kann, wie er leben soll, aber ihn nicht dazu befähigen kann. Nun, was soll dann das Ganze? Treibt Gott nur sein Spiel mit den Menschen, indem er ihnen sein Gesetz gibt und sie gar noch mit ihnen einen Bund schließt, obwohl er von vornherein sagt, das wird doch eh nichts? Was soll das? Die Antwort lautet, nein, es ist kein Spiel Gottes, sondern es ist eine lebenswichtige, letztlich eine rettende Lehre, die er uns damit erteilen will. Und damit kommen wir zum fünften Punkt. Dies sind Gottes gnädige Worte. Man könnte sagen, warum gibt Gott dem Volk das Gesetz, wenn das Versagen schon vorprogrammiert ist, und zwar von Anfang an? Man kann es aber auch anders betrachten. Obwohl das Versagen vorprogrammiert ist, obwohl dieses Volk unwürdig ist und bleibt, spricht Gott dennoch zu diesem Volk und gibt ihnen sein Gesetz. Und schließt er sogar noch einen Bund mit ihnen und gibt ihnen seine Verheißung. Und was ist hier die Botschaft? Er spricht zu diesem Volk, er gibt ihnen jetzt das Gesetz, eben nicht auf der Grundlage ihres Gehorsams, auch nicht auf der Grundlage ihres möglichen zukünftigen Gehorsams. Das ist nicht die Grundlage, warum Gott jetzt mit dem Menschen einen Bund schließt, sondern allein auf Grundlage seiner Gnade. Der Bundesschluss, die Gemeinschaft mit Gott ist eben nicht von der Leistung des Volkes abhängig, sondern von Gottes Gnade allein. Und darum sind es die gnädigen Worte Gottes. Weil er uns durch diese Worte hinführt, hintreibt zum neuen Bund. Ja, das ist ein Buch voller Gesetze. Aber dieses ganze Buch, dieses ganze Gesetzbuch, es baut von vornherein auf die Gnade auf, nämlich diese gnädige Verheißung an die Väter, und es führt zur Gnade des neuen Bundes hin. Und darum ist dieses ganze Gesetzbuch, was so hart ist, letztendlich doch ein Gnadenbuch. Durch diese Worte soll der Mensch erkennen, dass er ein verlorener Sünder ist und dass er darum allein auf Gott und seine Gnade angewiesen ist. Und nur wenn Gott ihm diese Erkenntnis durch sein Wort und durch seinen Geist schenkt, dann kann der Mensch die Gnade Gottes verstehen und empfangen. Wir brauchen das Alte Testament, um das Neue Testament wirklich zu begreifen. Und worin liegt jetzt konkret die Gnade, von der ich hier die ganze Zeit spreche, die uns am Ende des Buches verheißen wird? Gott verheißt seinem Volk, dass er ihr Herz und ihr Wesen von der Halsstarrigkeit, von ihrer Sündigkeit selber befreien wird. Das, was der Mensch eben nicht tun kann, das, was das Gesetz nicht tun kann, das wird Gott tun. Und er drückt es wieder mit dem Bild der Beschneidung des Herzens aus. Ich muss euch heute nicht so viel dazu zu erklären, weil ich ja immer wieder diesen Vers und dieses Bild erwähnt habe in Vergangenheit. Aber ich lese uns ihn nochmal vor aus Kapitel 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Gott wird dafür sorgen, dass du lebst und dass du den Segen empfängst. Und dieser Vers bildet den Höhepunkt des fünften Buches Mose. Und mit diesem Vers wird im alten Bund der neue Bund verheißen. Gott ist also nicht einer, der sagt, ich schließe jetzt mit euch erstmal einen Bund und wenn der dann irgendwann krachen gegangen ist, dann überlege ich mir, was wir dann machen und sag's euch dann. Nein, Gott hat diesen alten Bund nur darum geschlossen mit seinem Volk, um auf diesen neuen Bund hinzuweisen. Um das Volk darauf vorzubereiten. Der Höhepunkt des Bundesschlusses Israels war nicht das Gesetz, sondern die Ankündigung des neuen Bundes, die Ankündigung der gnädigen Vergebung unserer Sünden. Und Christus hat diesen neuen Bund gebracht. Er sagte über seinen Tod Folgendes. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und damit spricht er von seinem Tod. Und Paulus erklärt es dann ausführlicher in Kolosser Kapitel 2, Vers 11. Schlagt es ruhig nochmal mit auf, wenn ihr eine Bibel habt. Kolosser Kapitel 2, Vers 11. Paulus erklärt uns dort, in ihm, und jetzt hört auf die Worte oder lest sie mit, in ihm seid ihr auch beschnitten. Mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Also ich rede hier nicht von der Beschneidung der männlichen Vorhaut. Die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Und dann Vers 13 weiter. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift. Was ist das für eine Schuldschrift? Das ist das Gesetz. Diese Schuldschrift, die gegen uns gerichtet ist, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Christus hat dieses Buch erfüllt am Kreuz. Und damit kommen wir zum letzten kurzen Punkt. Durch dieses Evangelium werden diese Worte uns zu segensreichen Worten. Dies sind Gottes segensreiche Worte. Durch das beschnittene Herz, durch Jesu Geist haben wir jetzt einen ganz anderen Zugang zum Gesetz. Jesus will uns mit dem Wort Gottes mehr und mehr unser Wesen prägen, unser Gefühl, unser Willen, unser Denken. Er gibt uns somit die Kraft zu Ehre Gottes zu leben, auch wenn das in diesem Leben nur an Anfängen geschieht, nur, dass wir nur kleine Schritte gehen, dass wir auch immer wieder fallen. Ja, aber er will mit diesem Wort in uns wirken. Das Gesetz ist eben jetzt nicht mehr dieser erdrückende Stein von außen, der uns runterdrückt und uns sagt, du sollst, du musst und du bist sowieso zu schlecht dafür. Sondern es ist die lebendige Kraft Gottes in unseren Herzen. So wie viele Psalmisten Gott lobten und dankten für sein Gesetz. Ihr kennt das ja aus dem Psalm, ganz in erster Linie Psalm 119. Ein Lobpreis über das Gesetz. Sie freuten sich in höchsten Tönen. So können das wir jetzt auch tun. Es ist Gottes Geschenk an uns. Er zeigt uns sein Wesen und er will uns damit unterweisen, uns prägen, wie wir ihn und einander lieben können. Gottes Gesetz wird so segensreich für uns, weil es uns auf Christus hinweist, natürlich, aber auch, weil Gott unser Wesen nun fortan mit seinem Wort, das heißt, mit seinem eigenen Wesen, mit seinem Geist prägen will. Und das bedeutet Segen über Segen für uns. Und darum wollen wir uns in dieser Predigtserie, und ich hoffe und denke, es werden so ungefähr zwischen 15 und 20 Predigten, also nicht, dass er denkt, ich möchte jetzt die nächsten 6 Jahre über Deuteronomium predigen, ich hoffe, es wird etwas kürzer. Aber wir wollen uns etwas ausführlicher mit diesem verstaubten Buch beschäftigen. Wir wollen dem Herrn bitten, dass er uns mit seinen Worten, ja, mit seinem Gesetz reichlich segnet. Amen. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich, dass du gesprochen hast, obwohl dein Volk überhaupt nicht in der Lage war, deine Worte wirklich zu verstehen und zu tun. Du hast es eben nicht abhängig gemacht von uns, sondern von deiner Gnade, von Anfang an. Und Herr Jesus, du hast dieses Wort erfüllt. Und wir loben und preisen dich für das Kreuz, für das Evangelium und für deinen Geist, den du uns jetzt gibst, dass wir dieses Wort erkennen dürfen. Und du siehst, wie oft wir uns immer noch gegen dieses Wort sträuben. Wie oft es uns zu viel oder zu schwer ist, wie wenig Lust wir haben, dein Wort zu lesen, wie es uns eben zur Welt zieht und nicht zum Gottesdienst oder zur Bibel. Herr, gib uns dieses Verlangen danach. Schenk uns die Erkenntnis darüber, dass das, was du uns in deinem Wort gibst, das Größte und Schönste ist, was wir hier in dieser Welt lesen können und erfahren können. Dass es uns Kraft gibt, dass es ein Segen für uns ist. Wir bitten dich für diese Predigtreihe, die vor uns liegt. Segne uns durch dieses 5. Buch Mose. Amen.